guten Morgen. Also es ist manchmal ein bisschen schwierig, der Zweite zu sein, weil die Frau Hansen schon viel gesagt hat, was ich auch sage. Hat aber den Vorteil, haben wir mehr Zeit für Fragen. Ich werde, wie schon angekündigt, über unser Inventar der globalen Richtlinien zur Ethik in KI referieren und ein bisschen weiter ausführen, was wir damit meinen. Wir haben im April angefangen, mal zu sagen, es redet jeder über Ethical Guidelines in künstlicher Intelligenz, aber wer macht eigentlich was, und haben angefangen zu sammeln. Es hat mit 64 Einträgen angefangen. Mittlerweile haben wir 109 von 96 Akteuren. Es ist nicht das letzte Update, da sind wir noch nicht dazu gekommen. Wir kriegen immer wieder Vorschläge von außen zugeschickt, was wir auch weiter einladen, kann man auch weiter auf unserer Webseite tun. Also wenn man noch jemand was weiß, das noch nicht drinnen ist, bitte einfach einschicken. Wir arbeiten an einer Suchfunktion. Momentan sind die einfach alphabetisch aufgelistet. Und wie gesagt, da ist Algorithm Watch gerade dran, eine Suchfunktion mit einzubauen. Ja, was haben wir denn für Einträge genommen? Also es musste irgendwo eine Handlungsaufforderung drin sein. Wie das benannt worden ist, war uns mal egal. Also es gibt da ja akademische Studien von Nature, war neulich ein Artikel vor ein paar Monaten von der Hochschule in Zürich. Die haben das sehr breit auch gefasst. Die haben zum Beispiel Policies and Strategies mit eingebunden. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Wir wollten wirklich so also eine Art Punkte-Ding haben. Erstens, du sollst nicht, zweitens, du sollst nicht und so weiter und so fort. Wenn es nicht explizit drin war, haben wir gesagt, ist uns zu schwammig, nehmen wir raus. Wie es aber genannt worden ist, das war uns egal. Da gibt es Richtlinien, Prinzipien, Tenant Statements, Commitments, Oaths, whatever. Also, der ist sehr vielfältig, sagen wir es mal so. Weiterhin haben wir keine Inhaltsanalyse gemacht. Da haben wir gedacht, da nehmen wir jemanden, das überlassen wir Leuten, die da wirklich viel Zeit und Geld und alles haben. Und wir haben das irgendwie ein bisschen so nebenher gemacht. Also wir haben kein spezifisches Projekt gefunden dafür, kein Funding gehabt. Deswegen ist das so eins von den Dingern, die man halt einfach oben drüber macht. Wir haben uns eben darauf konzentriert, ja, gibt es denn da außer diesen Prinzipien eben Umsetzungsanweisungen oder gibt es eine Aufsichtsstruktur, gibt es eine Sanktion, die da eben stattfinden kann, wenn festgestellt wird, dass man sich nicht an die Vorgaben gehalten hat und so weiter und so fort. Das war mir sehr wichtig. Ich habe früher zum Bereich Corporate Social Responsibility geforscht oder beziehungsweise belesen. Und da ist ja immer die große Kritik, die auch sehr berichtigt ist, dass es halt sehr viel Whitewashing ist, also keine viel Lärm um nichts sozusagen, wie auch eben meine Titel meiner Präsentation schon andeutet, wo die Reise hier hingeht. Also wir wollten halt irgendeine Art von Operationalization wollten wir haben. Es sollte mehr sein als nur ein Lippenbekenntnis. So, dann haben wir hier also so eine kleine geografische Aufteilung. Die haben wir mit reingenommen, weil wir schon wissen wollten, wer, wo ist da eigentlich Aktivität. Zweitens gab es im Anschluss an den Nature-Artikel von der EZZ so ein bisschen ein Buhaha, also so ein Mini-Twitter-Stürmchen, dass die ja so Bias gegenüber wären, dass das alles nur aus dem Westen kommt und so weiter und so fort. Das ist natürlich eine Sprachbarriere dabei, dass die meisten in Deutschland eben nicht Japanisch oder Chinesisch oder andere südostasiatischen Sprachen sprechen. Die sind tatsächlich auch oft nicht übersetzt, das heißt, sie sind nicht so einfach zu finden. Das ist auch was, was bei uns auf jeden Fall stattfindet. Aber wir haben eben die Zuschriften von der Leserschaft gehabt und dadurch haben wir also ein paar mehr gefunden aus Südostasien, als die in Nature das gefunden haben, aber wahnsinnig viel mehr auch nicht. Das heißt, es ist momentan, wie man in dieser wirklich sehr brutal groben Unterteilung nach Ost und West, und ich habe das absichtlich in Anführungsstriche gesetzt, weil das ist ja irgendwie alles auch so sehr künstlich. Australien ist plötzlich Westen, obwohl Südostasien und so weiter. Und dann gibt es eben sehr viele überregionale, und das ist wie beschrieben, das sind eben große Firmen oder international agierende Organisationen, wie hier aufgelistet. Hier ist nochmal einfach so kurz zum als Referenz eben die einzelne Aufteilung. Dass es in Deutschland 12 gibt, ist sicher Sprachdings. Das haben wir einfach sofort gefunden. Ich bin überzeugt, dass es im spanischen Raum noch viel mehr gibt. Mein Spanisch ist jetzt nicht so toll, deswegen habe ich da relativ wenig gefunden. Ich habe, wie gesagt, eine aus Lateinamerika auch gefunden. Und ansonsten muss man uns einfach jetzt darauf verlassen, dass Leute von außen weiterhin uns Sachen zuschicken. Dann, wie gesagt, haben wir eben gesagt, bindender Charakter. Also wer hat denn überhaupt was gemacht? Die Kategorien sind hier ganz kurz erklärt, die gehe ich jetzt nicht einzeln durch. Und naja, die große Überraschung ist, dass also von den 109, es gab ein paar Mehrfacheinträge, also Microsoft hat zum Beispiel 2 oder 3 Sachen, die wir aufgenommen haben, SAP glaube ich auch und IBM auch, deswegen sind es also 96 Akteure, aber 109 Einträge, also lediglich 32, also weniger als ein Drittel, kann überhaupt so beschrieben werden, dass es einen bindenden Charakter hat. Also wir haben da eben eingeschlossen so Selbstverpflichtungen, Aufforderungen zum Unterschreiben, Eide, wo wir es gesagt haben, es trifft einfach nicht zu. Das ist, wenn eine Organisation wie Amnesty gesagt hat, das ist sozusagen das, was wir erwarten würden, aber eben keine Self-Verpflichtung draus gemacht hat oder eine Aufforderung zum Unterschreiben hintergelegt hat, dann haben wir gesagt, okay, das ist sozusagen einfach ein Statement, da ist jetzt aber keiner verpflichtet, sich daran zu halten, deswegen haben wir gesagt, trifft nicht zu. Richtlinienprinzipien, haben wir halt gesagt, sind eigentlich zu schwach. Pirates of the Caribbean kennt jeder, Guidelines. Aber es ist nicht hundertprozentig ausschließend. Also ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, bei Prinzipien haben wir zum Beispiel SAP gefunden, die nennen ihre AI-Ethics-Prinzipien und haben aber tatsächlich einen Umsetzungsmechanismus. Das heißt, es ist tatsächlich dann auch aufgenommen worden. Es gibt also teilweise zumindest. Insofern ist es jetzt nicht alles komplett abgekantet, abgegrenzt, da muss man so ein bisschen soft auch sein, weil es eben, also es gibt keine Vorschriften, das kann ja jeder irgendwie jedes nennen. Ne? So, dann weiterhin, große Überraschung, von den 32, die einen deutlichen oder zumindest teilweise deutlichen Überprüfungsmechanismus hatten, haben genau 3 was gehabt, wo wir gesagt haben, okay, das hat mal Hand und Fuß. Das war von der kanadischen Regierung, die haben gesagt, wenn ihr euch nicht dran hält, dann gibt es eins auf die Finger, und zwar finanziell, das ist mal ziemlich deutlich, das war, glaube ich, auch das Deutlichste, was wir gefunden haben. Und die anderen 2 weiß ich aus dem Kopf gerade nicht. Dann gab es eben 4, da ist IBM dabei und SAP eben und auch IEEE, IEEE haben wir gesagt, naja gut, die haben ihre Standards entwickelt, aber es ist keinerlei Information für die Öffentlichkeit vorher vorhanden. Wie werden diese Standards bei den Mitgliedern umgesetzt? Und wir haben aber gesagt, naja gut, das sind Standards einer Mitgliederorganisation, da erwarten wir durchaus mal, dass die Mitglieder sich daran zu halten haben. Es ist uns aber nicht klar, wie das eben überwacht wird, umgesetzt wird und so weiter. Kann sein, dass es noch in der Entwicklung ist. Deswegen haben wir es jetzt erstmal so stehen lassen. Also es kann auch jeder uns immer schreiben und sagen, stimmt nicht, hier ist die Dokumentation, dann wird das natürlich sofort umgeändert. Aber die große Überraschung, wie gesagt, nicht, ist, dass also die wenigsten Richtlinien, die einen Mechanismus haben sollten, haben einen. Und von allen Richtlinien, die wir gefunden haben in unserem Investar, sind es halt weniger als 1%. Ein bisschen dünn. Also viel heiße Luft und mit einem Smiley drauf, weil man will ja zeigen, was man alles gut machen kann. So, und dann ist immer das Argument, ja, aber das ist doch so neu und die kennen sich noch nicht aus, die müssen doch erst lernen, naja. Stimmt leider alles nicht, gibt schon wirklich lange. Und man darf auch nicht vergessen, dass Google ja schließlich mal von sich selbst behauptet hat, dass es also Don't Be Evil ihr Guideline, also übergreifendes Unternehmensmotto ist, ist mittlerweile nicht mehr da, heißt Do the Right Thing. Naja. Dann eben, also was ich vorher schon erwähnt habe, Corporate Social Responsibility, das Thema ist nun echt nicht neu, dass sich auch die Privatwirtschaft bitte an irgendwelche Regeln halten soll und nicht so tun soll, als ob alles externalisiert werden kann und sie nichts angeht. Es gibt, wie gesagt, jede Menge Modelle, Programme und so weiter, Richtlinien, Zertifikate, und ich will auch nicht behaupten, dass da nichts passiert ist. Reputational Management ist was, was vielen Firmen wichtig ist, aber es ist halt auch was, das ganz schnell wegfällt, wenn dadurch die Bottom Line zu schlecht aussieht oder die Shareholders irgendwie aufmotzen. Und es braucht halt immer noch wahnsinnig viel Aufwand der Zivilgesellschaft im Bereich Shareholder Activism oder eben auch im digitalen künstlichen Intelligenzbereich, um die Firmen dazu zu zwingen, mal was zu machen. Es ist auch mittlerweile ein bisschen eine Industrie geworden. Es gibt ja eine Heerschar von Consultancy-Firmen, die Firmen dann mal berät, wie sie am besten CSA umsetzen sollen. Das ist ja auch ganz schön, dass es die gibt, aber es hat verhindert halt, dass es wirklich je Mainstream-Bestandteil einer Geschäftsführung wird. Also es ist immer so ein optionales Extra, das kann man dann auch wieder auslagern oder abschneiden. Und Ähnliches habe ich so das Gefühl, geht es halt wirklich in diesen ganzen AI-Ethics-Diskussionen. Es ist alles so ein Zuckerl dazu, das ist ein Tüpfelchen auf dem I, aber wenn es wegfällt, ist es nicht so schlimm. Zumindest ist so die Wahrnehmung und das wollen wir nicht. Und dieser Industriegedanke hat halt auch zur Folge, jetzt haben wir Corporate Digital Responsibility. Für mich ist das die Neuerfindung des Rades. Es ist halt eine andere Form von CSR, aber ich muss jetzt nicht nochmal was als Neues nennen und wieder irgendwelche neuen Consultancies dann eben wieder erschaffen, die jetzt halt eben CDR-Specialists sind. Es gibt Übertragungsmöglichkeiten. Also es ist alles so ein bisschen, So, und dann gibt es das nächste Argument, ist, aber sie machen doch auch schon was, guck dir mal Google an. Und hier ist es schade, dass es mit dem Reinklicken nicht geklappt hat, weil Google hat also am 26. März ein großes Verfahren angekündigt, dass sie ein externes Beratungsgremium einsetzen. Eine ist homophob und transphob gewesen, der andere hat gesagt, da hat mich noch gar keiner gefragt, ob ich daran teilnehmen will. Also der wusste von nichts und dann gab es noch irgendein Problem mit dem dritten Kandidaten. Und kurz und gut, eine Woche später oder 10 Tage später hat Google gesagt, hat nicht funktioniert, machen wir jetzt doch nicht. Bisschen peinlich, aber gut, ist halt so. Also wie gesagt, sie haben es nicht durchgedacht, sie haben einfach mal vorgeprescht und gesagt, naja, das passt schon, da schaut ja keiner so drauf. Dann gibt es jetzt so Tools, also eines der Lieblingstools, was mir untergekommen ist, ist von einer Firma namens Pymetrics. Das ist so eine Software, in Personalberatung, Software-Matching für Kandidaten und Firmen, für Jobs und so weiter und so fort. Die haben eben ein ganz tolles Tool entwickelt, dass man eben seine Algorithmen durchlaufen lassen kann, um zu schauen, ob dann Diskriminierung vorbeugt oder verhindert wird dadurch. Und dann gibt es eine schöne Analyse vom Analysis and Policy Observatory. Pymetrics beruht darauf, dass Firmen der Firma sagen, also Pymetrics sagen, wie definierst du einen erfolgreichen Kandidaten? Daraufhin wird dann ein Algorithmus entwickelt, der diese Kennzeichen erkennen soll bei BewerberInnen. Und das ist im Prinzip Confirmation Bias. Also sie werden nur die einstellen, die sie sowieso schon für erfolgreich halten. Das heißt, es ist keine Diversität geboten. Es werden wahrscheinlich viele KandidatInnen von vornherein ausgeschlossen. Da kann man alles da viel dazu nachlesen. Ich selber habe da einen großen Artikel drüber geschrieben, das gibt es in Deutschland auch schon. Hier heißt es Presaya und 100 Worte, die betreiben ähnliche Spielchen mit. Also die wissenschaftliche Grundlage dieser Tests ist hoch umstritten und Persönlichkeitstests in HR sagen in der Regel sowieso ganz, ganz wenig darüber aus, wie gut oder schlecht eine Person einen Job ausführen kann. Jemand schüchtern ist, ist er schüchtern, heißt noch lange nicht, dass er schlecht im Job ist. Das ist aber das, was diese Persönlichkeitstests sehr oft vorgaukeln. Also es wird, was jetzt schon relativer Bullshit ist, wird jetzt dann automatisierter Bullshit. Und insofern vertraue ich also einer Firma wie Pymetrics mit einer technischen Solutionismus-Lösung zur Behinderung von Diskriminierung, halte ich auch eher mal wieder für einen PR-Gag. Ja, es passiert aber tatsächlich was. IBM hat auch 3 Codes, beziehungsweise 2 Codes, Entschuldigung, veröffentlicht, die helfen sollen dabei, Algorithmen zu überprüfen. Bin ich jetzt ein bisschen netter gegenüber Pymetrics, weil das bei IBM tatsächlich in eine größere Dokumentation auf ihrer Webseite und sehr detailliert eingebettet ist, wie man denn eigentlich damit umgehen soll. Also das ist eine der Firmen, wo ich sage, okay, die beschäftigen sich damit. Wie viel sie es eben umsetzen oder eben sanktionieren, wenn es nicht umgesetzt wird, sei auch wieder dahingestellt. Es ist aber eine, bei denen da teilweise Governance Structures da sind. Dann gibt es eben viel aus so einem, halb akademischen, Bereich, wie das Fraunhofer-Institut. Die haben einen sehr guten Tool entwickelt zur Entwicklung von Gesundheits-Apps. Dann DEDA von der Universität in Utrecht hat auch was entwickelt, was sehr, also auch für Laien sehr gut zugänglich ist, um zu verstehen, worum es da überhaupt geht. Aber wie Brent Mittelstadt in seinem Artikel neulich schön geschrieben hat, es ist einfach wahnsinnig viel da, aber es ist halt wirklich alles so im akademischen Kontext und in der Wirtschaft, die schauen dann drauf und sagen so, ja, ist zu komplex, können wir nicht, ist nicht interessant und weg. Lohnt sich ganz gut, den zu lesen. Der macht da auch eine schöne Parallele zur Parallele von Medizin und Entwicklung von Produkten in der Medizin, Medikamente und so weiter und so fort und eben ethische Algorithmen, soweit sie das denn sein können. Kurz und gut, es reicht nicht. Die Industrie hat echt genug Zeit gehabt. Es gibt trotzdem quasi täglich Meldungen über Diskriminierung und Datenmissbrauch. Ich habe heute früh erst wieder eine Nachricht bekommen, dass ich gepornt worden bin. Es müssen klarere Regeln her. Hat, wie gesagt, meine Vorrednerin schon viel vorhergenommen. Es muss ganz intensiv geprüft werden, analog zur Medizinproduktregulierung, ob Algorithmen in bestimmten Bereichen eingesetzt werden können. Ich denke da besonders an Kindesmissbrauch und solche Geschichten, wo es auch viele Algorithmen geben soll, die so nicht so gut funktionieren. Und in manchen Bereichen, meiner Meinung nach, sollen sie ganz so ausgeschlossen werden. Das berühmte Beispiel ist Militär, autonome Roboter wollen wir nicht, autonome Waffen, Migration gibt es auch eben Ansätze, finde ich, kann nicht sein. Wie weiter? Auch da hat Frau Martens mir ein bisschen vorweggenommen. Wir müssen einfach in die Studiengänge viel mehr einbinden und ich weiß, dass ich hier Heulen nach Athen trage. Es muss aber auch wirklich ins Wirtschaftsstudium, wirklich, es muss einfach Teil werden dessen, dass solche Ethik und Sozialwissenschaft da reingehören. Es geht mir darum, dass jeder eigentlich erkennen können muss oder zumindest fragen muss, ist denn dieser Indikator ein repräsentativer Ausdruck dessen, was unser Algorithmus untersuchen soll? Oder ist der Proxy gut? Das sind lauter so, für mich ist es Sozialwissenschaften 101, von denen ich aber ganz oft die Leute mich anschauen, wieso ist ein Indikator, passt doch. Es muss also viel mehr hinterfragt werden und zwar nicht nur als optionale Module. Ich kann jetzt nicht für Informatikstudiengänge sprechen, aber bei Wirtschaftsstudiengängen ist es halt echt immer noch so, dass man sagen kann, hier Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft und hier ist ein Modul über CSA oder Ethics oder Sustainability. Es muss integriert sein. Lebenslanges Lernen haben wir auch schon erwähnt gehabt. Es gibt in Finnland dieses Programm. Sollte, glaube ich, ist auch von der Regierung geplant, in Deutschland was Ähnliches anzumachen. Es muss für meine Begriffe auch ein unabhängiges Zertifikat für Softwareentwickler und Software geben, also Ethics Inside sozusagen. Dass man eben, wenn man sagt, ich möchte eine Softwareentwicklerin werden im medizinischen Bereich, ein Zertifikat bekommen muss, sich darüber bilden muss und nur dann, wenn man das hat, darf man im Medizinproduktbereich überhaupt Softwareentwicklung machen. Und auch hier garantiert renne ich auf den Türen ein, wenn ich sage, es muss einen Berufsethos für Softwareentwicklung geben. So, als Abschluss, auch das relativ klar, wir wissen alle, solche Software-Algorithmen können Sachen erleichtern. Aber solange das Profitmotiv alles überragt wird, Diskriminierung und Missbrauch nicht ausgemerzt werden, ein schönes Beispiel immer kommt wieder aus dem Krankenhaus, Digitalisierung, da kann natürlich viel Zeit für Pflegepersonal geschaffen werden, wenn eben die Tabletten automatisch bereitgestellt werden und so weiter und so fort. Aber im Neoliberalismus heißt es dann halt, ja, dann kannst du dich um mehr Patienten kümmern und nicht mehr um Patienten. Und das ist der große Unterschied und das ist das Problem, das wir haben. So, das war der Galopp von mir.